Hurra, hurra! Ein Design-Podcast der Burg. Hallo liebe Zuhörenden, mein Name ist Christian Zöllner, das ist der Hurra Hurra Podcast, der Design Podcast der Burg. Ich versuche heute ganz schnell zu reden, denn wir haben ja keine Zeit, weil ich habe einen Gast und das ist Tina Bobbe. Hallo Tina.
Hallo.
Wow, das war das schnellste Intro, was ich hier eingesprochen habe. Tina, du beschäftigst dich mit künstlicher Intelligenz, meistens mit Journey, richtig? Mhm. Du bist Designerin. Mhm. Und du schreibst deine Doktorarbeit. Mhm. Und über die drei Sachen wollen wir heute reden. Und ich war letztens in einem Podcast zu Gast, bevor du zu Wort kommst, erzähle ich das kurz, nämlich bei Tristan Schulze. Und der hatte was voll Cooles, da bin ich zu Gast gewesen und der hatte so einen Gallery Walk vorbereitet. Da hat man halt dann immer so, wir waren so zugeschaltet zueinander und hat er so ein, ich sag so, Christian, jetzt gehen wir hier mal so, zeige ich dir mal ein Bild und wir tun so, als würden wir durch so eine Galerie laufen und ich zeige dir so nach und nach Bilder, fand ich total cool. Mhm. Und hat mich dann immer gefragt, Christian, was denkst du denn zu dem Bild? Und dann sind wir so ins Quatschen gekommen. Fand ich total cool, weil das war so Icebreaking, Tina. Mhm. Und ich habe das jetzt einfach auch mal vorbereitet. Mhm. Und wir versuchen mal was. Und zwar, bevor wir genau darüber reden, was es denn mit deiner gestalterischen Arbeit mit AI zu tun hat, vielleicht erstmal so, um so warm zu werden, lass uns doch mal versuchen, ein Objekt so produktsprachlich zu besprechen. Mhm, okay, gerne. Und ich drehe jetzt hier dieses A4-Blatt um. Ihr hört das, ihr lieben Zuhörerinnen. Da, wir sehen das hier. Das ist überhaupt nicht bunt, sondern schwarz-weiß. Das ist ein Problem. Aber was sehen wir hier? Mhm. Sag du doch mal, was wir hier sehen.
Also, ich erkenne eine Kaffeemaschine, die umrahmt wird von einer rahmenden Gestell aus Metalllayern. Und produktsprachlich beschrieben, also sie sieht, der Rahmen sieht organisch aus, irgendwie elegant. Noch mehr? Mhm.
Ja, ich finde, das haut schon gut hin. Ich würde sogar noch sagen, es wirkt schon fast so topografisch, wie aus so einem Architekturmodell, wenn so eine Landschaft so dargestellt wird. Dadurch, dass es sich um so eine Siebträgermaschine handelt, die aus so einem, jetzt bin ich mit Material so schlecht, Edelstahl? Ist das Edelstahl? Eisen? Es ist keine Plaste. Diese rahmenden wahrscheinlich gelaserten oder geschnittenen Metallplatten, die da so übereinander sind, wirkt es total kühl. Mhm. Kalt und,
Apropos topografische Linien, der Name ist ja Topoframe, ne? Das kommt schon auch daher. Danke nochmal an Thor, meinen Kollegen, der diesen grandiosen Einfall hatte. Genau. Ja, kühl, elegant. Ich finde, das passt wunderbar in eine richtig große Küche oder so ein großer Kitchen Counter. Mhm. Habe ich leider nicht.
Das war ich auch nicht, deswegen. Genau. Erzähl doch mal, was wir sehen. Was ist das eigentlich?
Ja.
Nimm uns doch mal mit, so ein bisschen in dein Werk rein.
Okay, man sieht hier tatsächlich eine Kaffeemaschine, die umrahmt wird und ich gestalte die Rahmen, nicht die Kaffeemaschine an sich. Und wie kam ich dahin? Wo kommt das eigentlich her? Ich habe angefangen vor ein, zwei Jahren mit generativen KI-Tools Bilder zu generieren. Und Kaffeemaschinen waren schon immer so ein Thema von mir. Ja, ich finde, warum gestaltet man Stühle? Also Stühle sind fertig. Die sind durchgestaltet. Die gibt es in allen Formen. Ja, okay, sie sind noch nicht fertig. Es gibt immer noch mehr. Aber dann, so Kaffeemaschinen wurden eigentlich noch bisher kaum irgendwie gestaltet. Und mein erster Schritt auf dem Weg zu einem eigenen Kaffeemaschinendesign ist zumindest erstmal den Rahmen zu gestalten, wo man eine reinschiebt. Weil die Kaffeemaschine an sich muss ich eigentlich nicht neu erfinden. Und daran habe ich eigentlich auch kein Interesse.
Und aber nochmal, wir gehen nochmal ein Stück tiefer rein. Also es gibt diese Kaffeemaschinen-Siebträger-Firma La Marzocco. Mhm. Und du umrahmst die, du ziehst den Kleid an. Mhm. Und wie kam das dazu?
Okay.
Ja, du darfst jetzt auch so
ich habe, also wie gesagt, ich habe Bilder erstellt, da waren auch schon immer Kaffeemaschinen dabei, aber es sind wirklich Bildwelten von allen möglichen. Es sind Stillleben, es sind Objekte, viele Objekte, weil ich so einen Industriedesign-Background habe. Und dann wurde ich eingeladen auf eine Ausstellung, und zwar in Kopenhagen, auf der Fashion Week, und dachte mir, okay, geil, wenn ich jetzt mal diese Bühne habe, wenn ich die Möglichkeit habe, auszustellen, dann will ich hier nicht nur Bilder ausstellen, sondern tatsächlich Objekte zeigen. Objekte, die auf diesen Bildern drauf sind. Mhm. Und ich hatte 3 Monate Zeit und dachte mir, okay, welche Kaffeemaschine kriege ich gut, welches Design, welches Bild kriege ich gut umgesetzt, innerhalb von 3 Monaten möglichst günstig. Und so entstand diese Idee mit dem Rahmen. Also es ist ja ein bisschen wie eine Handyhülle für Handys, nur eben für Kaffeemaschinen.
Ah, ja, besser. Ja, ich höre weiter zu. Ja.
Genau, und so entstand der erste Frame.
Also du hast dir diese Kaffeemaschine besorgt. Ich dachte, okay, na, die kann ich mir jetzt für irgendwas, mal so eine Kaffeemaschine.
Genau,
also
das ist tatsächlich nicht die erste. Das ist jetzt die letzte und die ist auch die teuerste.
Die
Kaffeemaschine
Frame.
An sich.
Ach so, der Kaffeemaschine
genau.
Selber.
Ich habe angefangen mit einer etwas günstigeren. Hm.
Die von derselben Firma?
Nee, eine andere Firma, die sich aber auch, also ich habe sie ausgewählt aufgrund des Designs. Sie hat das so eine Balkon-Siebträgermaschine, die so ganz, ganz klassisches, rechteckiges Design, wo nichts rauskommt. Es gibt da so welche, wo so Knobs vorne. Die nimmt sich zurück, sodass der Rahmen eben nicht überspielt wird von irgendwas anderem. Mhm. Genau.
Ich bin jetzt mal frech und sage, aber jetzt dekorierst du ja hier etwas, was dazu da ist, ja eigentlich nicht so dekoriert zu sein.
Ja, voll. Das mache ich.
Mhm. Das ist cool, ich glaub, dass du das so stehst.
Ich glaube, dass viele Leute haben da Bock drauf. Also einerseits ist es so eine Abwechslung. Man muss sich keine neue Kaffeemaschine kaufen, sondern man holt sich quasi nur eine neue Hülle. Mhm. Und momentan ist es so, dass die Kaffeemaschinen auch oft versteckt werden in irgendwelchen Schränken.
Aber diese Siebträgis doch nicht, oder? Die sind doch aber so Statement-Pieces.
Ja, okay, von Lamasocke, das ist Statement voll. Aber so generell, das ist ja vor allem so für Nerds so ein Ding.
Okay.
Die sie dann präsentieren wollen. Aber so generell in so schönen Küchen, in so Interior-Design, spielen Kaffeemaschinen keine Rolle. Oder selten, würde ich sagen. Und dass man sie gerne zeigt, dass man ein Statement-Piece oder ne, so ein geiles Designer-Teil draus macht, das war so meine Idee.
Okay, also dann ist, ich finde das ja total toll, dass du gesagt hast, dass du das in Kopenhagen auf der Fashion Week gezeigt hast.
Ja.
Und ich finde das, wenn man das aus einer Fashion-Perspektive betrachtet, ist das ja total cool. Also, ne, weil jetzt weil du ergänzt ja keine praktische Funktion zu dem eigentlichen Funktionsobjekt Kaffeemaschine. Der Kaffee schmeckt ja dadurch nicht besser. Mhm. Also vermutlich nicht.
Weißt du, ne? Das fühlt sich tatsächlich fast schon revolutionär an, dass ich das ich etwas gestalte, was keine Funktion hat.
Ja.
Weil mein Industriedesign-Background war sehr technisch, ja, oder ist sehr technisch geprägt, getrieben, immer davon, Form follows Function und sehr funktional. Also natürlich an den Bedürfnissen des Menschen orientiert, aber etwas ohne Funktion ist quasi nicht, hat keine Daseinsberechtigung. So, das ist so mein Mindset eigentlich immer gewesen. Deswegen, ja, es ist ja auch an der Grenze zur Kunst, muss man auch ganz einfach sagen. Es hat keine Funktion, es ist einfach schön.
Ne, es ist skulptural. Mhm. So, und das ist ja auch okay. Mhm. Also, weil ich ja schon finde, wenn wir etwas schaffen, wenn wir etwas hinstellen, wenn wir uns mit einem Sinn, also mit etwas umgeben, was jetzt nicht zwingend dazu da ist, einen praktikablen Zweck zu erfüllen, sondern etwas ist, was nur schön ist. Und wenn wir so ein Objekt gestalten und wenn wir es schaffen, dass es nicht in der Gallery hängt, sondern bei Leuten im Wohnraum ist und dort ständig eigentlich für so eine sinnliche Erfrischung sorgt, dann ist das ja schon ein Beitrag. Also diese Funktion das ist nur okay, wenn man da einen Hammer drauflegen kann oder damit einen Nagel in die Wand schlagen kann, also irgendwie sowas, dann In so einer Welt wollen wir ja nicht leben, wo wir gestalten nur sowas.
Nee, gar machen. Nicht. Man muss ja auch sagen, es funktioniert ja nur mit der Kaffeemaschine zusammen. Und diese Einheit ist ja dann funktional. Ja.
Das stimmt. Hast du schon mal jemanden gesehen, der zum Beispiel, es gibt ja noch andere Kaffeemaschinen, Cases, Rahmen, Frames.
Mhm, Frames.
Mhm. Zum Beispiel gibt es eine, die besteht aus rosa Rohren. Mhm. Dass da schon mal jemand ein Handtuch drüber gelegt hat oder sowas? Also das ist sozusagen neben der ästhetisch-visuellen Erfrischung seines Umfeldes auch noch trotzdem noch eine Praktikabilität hat?
Habe ich noch nicht gesehen. Tatsächlich existiert die nur einmal.
Ah.
Und die steht tatsächlich auch in Kopenhagen. Aber ich, keine Ahnung.
Okay, dann frage ich anders. Weil du gerade sagst, die gibt es nur einmal. Wie funktioniert diese, nicht Geschäft, aber sondern diese Praxis, die du da hast. Das heißt, du produzierst on demand und wenn sozusagen was reinrollt, dann legst du los und dann innerhalb von 6 Wochen dann jemand.
Das nennt sich Made to Order.
Aha.
Also es wird nur hergestellt, wenn es tatsächlich geordert wird und dann dauert das auch eine Weile. 6 Wochen ist bei dem großen, bei dem pinken, den du angesprochen hast, der ist ja relativ groß, wahrscheinlich sportlich, je nachdem, wie mein Schweißer Zeit hat.
Ah.
Aber der ist super groß, extrem schwer. Der wiegt über 30 Kilo. ich bin froh, dass der nicht nochmal geordert wurde, ehrlich gesagt.
Ach ja, ich verstehe. Aber da kommen wir jetzt schon zu einem Punkt, oder anders, bevor wir auf den Punkt kommen, dass sich die KI, wenn du sagst, es ist ja Midjourney generiert, dass ja die Inspiration darin, und jetzt gibt es plötzlich so einen Metallframe um so ein Ding und der ist plötzlich 30 Kilogramm schwer. Das konnte ja ein maschinelles Lernsystem nicht vorvollziehen, dass das ja dann so riesengroß und schwer ist. Da kommt ja dann eigentlich ein designendes oder ein menschliches Korrektiv dazu, das sagt, haha, cooles Bild, weil wenn das aus Metall ist, dann ist es zwar ein cooles Bild, aber eine scheiß Idee. Weil wer macht denn sowas? Das ist ja auch das Freche dahinter. Mhm. Oder dieser der kleine Logikbruch, der das ja auch zu einem großen Maß interessant macht.
Mhm.
Aber bevor wir darauf gehen, ich muss mir diese Frage, dass ich die nicht vergesse, Logikbruch, schreibe ich mal kurz auf. Tina, erzähl mal so ein bisschen was. Du hast mir Gott sei Dank dein CV geschickt. Du hast Maschinenbau studiert, 2 Semester in Berlin, also ein Jahr. Und dann bist du nach Dresden gegangen, um hier Industriedesign zu studieren.
Genau.
War das cool?
Ja. Ja.
Oder erzähl mal so ein bisschen, wieso du aus dem Maschinenbau, wo du jetzt eigentlich ja hier, das sind Maschinen, um die es hier geht und du baust. Ne?
Es passt eigentlich ziemlich gut. Der Kreis hat sich auf jeden Fall geschlossen. Also genau, Maschinenbau habe ich tatsächlich in Dresden auch noch weiter studiert. Mhm. Denn Industriedesign ist nur eine Vertiefung in dem Maschinenbaustudium, zumindest an der TU Dresden. Das kann man auch immer noch studieren. Nennt sich technisches Design, kleiner Werbeblock. Und ich habe Maschinenbau angefangen zu studieren und wusste eigentlich schon ganz am Anfang, ich wollte aber unbedingt nach Berlin. Mhm. Wusste aber eigentlich schon, irgendwann muss ich da nochmal abbiegen zu irgendwas Kreativerem. Und es gab so ein paar Anlaufstellen, wo das ging und die eine war eben in Dresden. Und dann habe ich erst relativ spät gemerkt, in Dresden ist ja noch auf Diplom. Oh, da muss ich doch lieber früher als später wechseln. Deswegen bin ich nach 2 Jahren schon nach Dresden.
Weil du das hier auf Bachelor studiert hast in Berlin
genau,
schon.
Genau.
Ja, jetzt war das mal, ja klar.
Genau, so viel dann zum Wechsel. Und dann habe ich Industriedesign quasi als Vertiefungsrichtung oder quasi Master draufgesetzt und habe einmal Dippe-Ing-Abschluss. Viel
du hast
wert.
Was Richtiges gelernt.
ja, und dann habe ich angefangen, an der Uni zu arbeiten, als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Und das mache ich auch immer noch. An der Professur für technisches Design.
Ich frage mal frech, ich bin ja Designer und ich kann mir auch nichts anderes vorstellen. Wie kommt man auf den Gedanken, Maschinenbau zu stehen? Also was hat dich daran gereizt? Sowas Konstruktives und geradlinig, also aus meinem Gefühl geradliniges, programmatisch logisches zu machen.
Ja, ich habe Mathe in der Schulzeit geliebt und wollte das aber nicht pur studieren, weil ich schon gehört habe, dass es irgendwie, dann wird es ein bisschen abgefahren. Dachte, dann mache ich das lieber auf so eine praktische Ebene, und mein Vater ist auch Ingenieur, muss man dazu sagen. Mhm. Irgendwie war da der Draht wahrscheinlich kurz. Und dann habe ich aber auch schnell festgestellt, dass Maschinenbau eigentlich mit Logik und Mathe nicht so viel zu tun hat.
Okay.
Ja, es ist dann viel irgendwelche Formeln und irgendwelche Werte, die man irgendwann mal angenommen hat. Und dieser anwendungsorientierte Maschinenbau hat mir dann eigentlich gar nicht so viel Spaß gemacht. Es war eher immer dieses Logische, was ich cool fand. Von daher war das schon okay, dass es dann auf Design abgebogen ist. Ja.
Und als du dann gesagt hast, jetzt hast du mehr Bock auf sowas Kreatives und da gabst du mehrere Richtungen. Was hat denn dir da gefehlt bei dem Maschinenbau? Also was ist es denn, was war der ausschlaggebende Punkt und hat sich's überhaupt eingelöst?
Es hat sich definitiv eingelöst. Was hat im Maschinenbau gefehlt? Naja, Maschinenbau ist wahrscheinlich das Ästhetische hat mir gefehlt. Weil kreativ kann man das schon auch sein. Man muss ja auch nach Lösungen suchen und Konstruktion und so ist schon auch sehr kreativ, aber nicht ästhetisch. Mhm. Ja, wahrscheinlich hat mir das gefehlt. Und ja, das hat sich definitiv eingelöst. Auch wenn ich dann nicht unbedingt meine Laufbahn, also ich bin dann nicht sofort rausgegangen aus der Uni, um da irgendwo in einem Designbüro oder so anzufangen. Weil ich dann wiederum Interesse an der Forschung hatte. Also was ja in dem Studium eigentlich rauskommt, ist, es geht gar nicht so sehr, oder es geht ja vor allem um den Menschen. Also der Mensch ist natürlich erstmal...
Liebe Hörenden, ihr seht das nicht, wir haben uns gerade so sehr wissend zugenickt. Und auch nicht mal ironisch, also für mich ist das ernst.
Ja, ist ja einfach so. Ja. Und dieses Interesse am Menschen konnte ich dann mit der wissenschaftlichen Laufbahn noch ein bisschen vertiefen sozusagen. Da geht es ja auch darum, wie nehmen wenn Menschen Technologie wahr, wie finden sie das und so weiter.
Und jetzt bist du da wissenschaftliche Mitarbeiterin seit 2016, jetzt schon fast 10 Jahre.
Oh, toll.
Kann man denn so lange wissen doch. Kann man denn so lange wissenschaftliche Mitarbeiterin
sein? Ja, man
sein?
Kann immer mal wieder ein paar Ausreden erfinden, warum man immer noch promoviert. Aber ich hatte auch 2 Kinder zwischendurch, muss ich sagen.
Okay, ja, das gilt. Bist du in einem Forschungsprojekt angestellt?
Ja.
Okay, nee, dann bist du ja nicht Wissenschaftszeitgesetz verpflichtet, oder?
Doch, ich glaube schon.
Okay.
Ich weiß es nicht.
Wir fragen nicht weiter nach. Dann lass uns aber mal kurz das Thema, du hast gerade deine Doktorarbeit schon angesprochen, deine Dissertation, bist du dann richtig Doktorin oder PhD?
Dr. Ing bin ich dann.
Dipple Ing, Dr. Ing und das alles als Designerin, das ist schon ziemlich geil.
Wahnsinn.
Ja, da reden wir später drüber. aber jetzt wissen ungefähr alle, die hier zuhören, was du eigentlich so treibst. Was war deine Diplomarbeit?
Oh, das war ja 2016. Da waren gerade extrem viele Geflüchtete in der Stadt und überall gab es Erstaufnahmeeinrichtungen. Und ich habe eine partizipatives Design für Geflüchtete in Erstaufnahmeeinrichtungen gemacht. Und das entstand partizipativ eine Art mobile Küche, wenn man so will. Ja. Ah, dieses Küchenkaffee zieht sich irgendwie durch. Ja.
Okay, cool. Okay, wir kommen zum Logikbruch. Und zwar habe ich schon wieder vergessen, worum es da ging. Ach so, genau. Nämlich, was ich ja total spannend finde bei dir, dass du von Midjourney kommst, also das visuelle Simulieren, hochauflösende visuelle Simulieren von Räumlichkeiten. Das kann das ja sehr gut. Also wenn man sich durch deinen Instagram-Account scrollt, sieht man einfach sehr schöne, ästhetisch ansprechende, pfiffige, clevere Bildwelten. Und die spielen damit, dass sie eigentlich so fotorealistisch high-res sind, aber fast schon so Dada-mäßig gar nicht gehen können. Ne? Also dass sie sozusagen so, nee, was ist das, Surrealismus? Es kann kein Auto geben, was so aufgeblasen ist, beispielsweise. Und jetzt, und das ist ja alles super so und das finde ich genial. Jetzt hast du aber den Move gemacht, dass du aus dieser visuellen Welt heraus in die reale Welt wieder zurückkommst. Also in deinem Gestaltungsprozess nutzt du AI, aber nicht um AI-Images zu erzeugen, sondern um dann wieder etwas in die Welt rauszuholen. Und das finde ich total interessant. Und das meinte ich mit dem Logikbruch. Ja, sieht alles total lustig aus auf dem Bild, aber wenn man es dann rausholt, also wenn man wirklich mal macht, was die AI sagen würde, dann wiegt es 30 Kilogramm. Hm. Das finde ich crazy. Und dadurch, dass wir uns in dem aktuellen Semester an der Burg damit beschäftigen, was das bedeutet, wenn man mit AI im Industriedesign-Kontext in frühen Ideationsphasen arbeitet, um dann was daraus zu machen, bin ich natürlich total interessiert, wie das ist, dann das zu machen, also ob das überhaupt so funktioniert, was einem die AI sagt. Hm.
Was war die Frage?
Auch gemerkt, als ich aufgehört habe zu reden, dass ich keine Frage gestellt habe. Tina, wenn du mit AI-Tools in Ideation arbeitest, fühlt sich das nicht komisch an, dass du dann machst, was die Maschine sagt?
Also man muss ja dazu sagen, dass ich wirklich sehr verschwenderisch bin und sehr playful einfach mache, worauf ich Lust habe. Ich habe jetzt keinen Auftraggeber, der sagt, ich hätte gerne eine Kaffeemaschine. Die muss ungefähr die Anforderungen erfüllen. Mach mal. Und dann benutze ich das Tool tatsächlich, um irgendwie dahin zu kommen. Sondern ich bin in meiner Arbeit eigentlich ständig, ich bin total frei. Und ich spiele eigentlich nur. Und ich folge dem, was ich toll finde. Ich folge es ist wirklich, wenn ich ein Bild generiere oder wenn ich irgendwie so ein Lied habe, wo ich denke, wow, wenn ich selbst so ein Glücksgefühl kriege, das ist wirklich so, macht auch ein bisschen süchtig, dann gehe ich da rein und dann macht das so unfassbar viel Spaß. Und dann entstehen auch Sachen, die ich vorher gar nicht im Kopf hatte oder Sachen, die ich im Kopf hatte. Also eine Idee braucht man natürlich irgendwie schon oder irgendeinen Anker. Funktionieren auch mal nicht, auch möglich. Aber es ist kein Gestaltungsprozess, der, ich muss dann irgendwo hingehen. Ich kann. Und das bringt natürlich total viel Freiheit rein. Deswegen macht das total viel Spaß, das als Tool zu benutzen dafür. Und das, was rauskommt, und vor allem, was in der physischen Welt dann plötzlich dasteht, wenn ich es gebaut habe oder habe bauen lassen, dann ist das natürlich der Hammer. Aber war ja vorher nicht so intendiert, als ich die Bilder gemacht habe, tatsächlich.
Okay. Vielleicht sind diese Kaffeemaschinenrahmen ja auch, nennen wir es jetzt mal so, Interior-Skulpturen, die aber in einem nicht negativ wertenden sind. Und die aber auch wiederum ja damit spielen, dass sie von dir sind. Ne? Also das sind ja, ich glaube, da ist ja sehr viel Autorenschaft mit drin und eben auch Kurationsarbeit, weil du ja als Designerin, die mit AI arbeitet, natürlich sehr ins Kuratieren reinkommst. Hast du dir mal überlegt, wie es wäre, würdest du viel gedrängter oder mit anderen Zwängen mit diesen Tools arbeiten? Also mal lass mal so ein Stück rausschweben und mal drauf gucken, okay, jetzt ist dieser Prozess, lässt er sich übertragen?
Also das mache ich ja auch, weil es gibt mit der Reichweite auf Instagram natürlich auch viele Anfragen für irgendwelche Kooperationen, Jobs und so weiter, Projekte. Und da mache ich das teilweise schon. Und es ist auf jeden Fall eine andere Nummer. Und da kommt man dann auch an seine Grenzen.
Aber was machst du da?
Ich erschaffe Bildwelten. Und die Leute fragen mich auch an, nicht weil ich AI mache, sondern wegen des Stils, würde ich eher sagen. Ja. Ich erschaffe Bildwelten, die irgendwie nach mir aussehen. Und genau diese Charakteristiken hat, die du gerade schon erwähnt hattest, irgendwie so ein bisschen weird, aber nicht unbedingt, auf jeden Fall immer starke Farben, dieses Maximalistische. Also das ist so ein bisschen das Ding, finde ich zumindest.
Geil, Frage. Mhm. Wie kriegst du das hin? Also, nee, du sollst mir nicht sagen, wie man es macht, dass es so aussieht, wie es bei dir aussieht, aber hast du eine bestimmte Art zu prompten?
Das,
oder anders, wenn andere Leute eine eigene Welt haben wollen, ich will nämlich nicht, dass du dein Geheimnis aus Versehen verrätst, aber dass du, wenn andere sagen wollen, die wollen ihren eigenen Style, ihren eigenen Wiedererkennungswert in eigentlich so einem generischen Tool haben, wie sollten die denn vielleicht da rangehen?
Also generell so viel Zeit wie möglich in diesem Tool zu verbringen, mit diesem Tool zu verbringen, ist the way to go und alle Funktionalitäten kennenlernen, alle Stellschrauben kennenlernen, den Prozess verstehen. Ich glaube, Midjourney hat schon die größte Möglichkeit überhaupt, sich von einem Bild weiter langhangeln zu können. Das können andere generative AIs, glaube ich, noch nicht so gut. Aber man kann tatsächlich von einem Bild dann auch nochmal weitergehen, den Prompt anpassen und so weiter. Und um das alles einfach zu verstehen, muss man es einfach mal machen. Mhm. So. Ja, das ist wie so ein Spielplatz, wo man einfach mal alles ausprobiert, alles austestet. Und dann muss man auch noch sagen, dass sich das mit den verschiedenen Versionen, die Midjourney ja auch immer wieder rausbringt, auch nochmal alles komplett ändern kann. Also die letzte Version ist jetzt auch schon ein paar Monate her, dass sich das mal geändert hat, aber das hat alles wieder über Bord geworfen, was vorher die Regel war. Das ist wirklich interessant. Mhm. Da konnte man alles nochmal von vorne ausprobieren.
War das gut oder war das schlecht?
Mal so, mal so.
Okay.
Es wurde dadurch viel realistischer. Also es ist wahrscheinlich jetzt schon ungefähr ein Jahr her oder so.
Stimmt, weil nämlich vorher waren diese Midjourney-Sachen so, so Fantasy-mäßig.
Die sahen vorher ein bisschen nach so einem Rendering aus. Und jetzt nicht mehr oder seitdem nicht mehr, genau. Und das ist, ich meine, man kann die Versionen beim Prompten ja auch immer noch einstellen. Ne? Ich kann immer noch mit der alten Version was machen. Aber ja, das war, glaube ich, für viele AI-Artists, nennt man das, dann auch irgendwie herausfordern. Wie kriege ich dann diesen Stil zurück, der ja immer, dieses Weirde ist ja oft auch eigentlich ein gewünschter Teil davon. Ja.
Wir müssen ja, glaube ich, einen kurzen Infoblog einschieben. Wie funktioniert eigentlich Midjourney? Also wenn wir jetzt mal überlegen, dass von den 300 Millionen Leuten, die hier zuhören, 295.000 nicht wissen, wie dieser Midjourney-AI-Prozess funktioniert, kannst du es mal erläutern? Also ich sag salopp, du setzt dich an den Rechner. Aber ich weiß nicht schon, hast du gesagt, machst du nicht, du machst das alles am Telefon. Aber erklär mal kurz, wie funktioniert dieser Prozess, weil es so neu ist?
Okay, bis vor kurzem konnte man Midjourney nur über Discord benutzen. Mhm. Discord ist eine Chat-App oder ein Chat-Programm, oder was man auch als App auf dem Handy haben kann. Inzwischen haben die auch eine Oberfläche, eine Web-Oberfläche. Man braucht Discord aber immer noch, um sich anzumelden. Also so ganz losgelöst sind sie sich davon noch nicht. Und genau, das heißt, man chattet eigentlich die ganze Zeit mit diesem Chatbot von Midjourney und kann ihm so Befehle geben, wie zum Beispiel Imagine. Das ist der Befehl / Imagine, um tatsächlich, danach kommt der Prompt und dann promptet er dir was. Also man macht / Imagine und dann kommt der Text-Prompt, wie zum Beispiel ein Haus in der Wüste. Und dann kann man noch einstellen, welches Seitenverhältnis man möchte, welche Version Midjourney benutzen will. Man kann noch ein paar andere Sachen einstellen.
Seitenverhältnis des Bildes oder des Hauses?
Des Bildes. Und dann schickt man das ab. Dann kommen 4 Varianten zurück. So ein Grid, 4 Stück. Und dann kann man die auswählen. Dann würde er sie nochmal größer machen. Und dann kann man sie nochmal upscalen, wenn man das möchte. Man kann aber auch Varianten davon erzeugen. Subtle Variations oder Strong Variations, also wie stark soll er sich davon entfernen. Mhm. Und wenn man den Remix-Mode anhat, der ist bei per Default aber aus, das ist ein kleiner Tipp, das ist sehr wichtig, dann kann man, wenn man den Variations macht, den Prompt direkt mit anpassen. Also, man findet ein Bild gut, will aber, dass das Haus eine andere Farbe hat.
Ja, oder ein Kamel daneben steht.
Genau. Dann kann man da nochmal auf Very Strong gehen, den Prompt nochmal anpassen, Kamel mit reinschreiben zum Beispiel. Genau. Dann gibt es natürlich noch ganz viele andere Möglichkeiten, wie man promptet. Man kann auch ein Bild-Input als Prompt nehmen. Man kann Bild und Text mischen. Man kann bis zu 5 oder 6 Bilder, glaube ich, als Bild-Input reingeben. Mhm. Und er analysiert die Bilder und mergt die Konzepte der Bilder, was auch sehr viel Spaß macht.
Und dann drückst du Download?
Genau.
Cool. Und das kostet Geld? Mhm. Mhm. Warum nutzt du dann zum Beispiel nicht sowas wie Stable Diffusion, die ja kostenlos sind?
Ich, ehrlich gesagt, habe ich es noch nicht ausprobiert.
Fair enough.
Und ich fühle mich jetzt so zu Hause in diesem Tool, ich kann nicht mehr wechseln. Aber es bietet, glaube ich, auch nicht genau diese Funktionalität, dass man sich von einem Bild nochmal weiterhangeln kann. Und das, um das zu perfektionieren oder was auch immer zu machen. Das geht, glaube ich, nicht.
Okay. Und jetzt ist das ja da. Ne? So, die Roboter nehmen uns die Arbeit weg. Und wenn wir aber, und das ist ja das Tolle, dass wir als bei zwei Industriedesignerinnen, also darüber sprechen, dass du ja diese AI-Tools benutzt. Und jetzt schauen wir mal, du auch als Forscherin und die eine Person, die auf Designprozesse ja auch kritisch und reflektiert draufschaut, wo könntest du dir denn vorstellen, dass diese Tools, und sei es jetzt, bleiben wir bei Midjourney, in einem noch nicht mal klassischen, aber in einem Business des Product Development, Product Design Prozess eine Rolle spielen kann.
Im Business?
Naja, also wenn man jetzt sagt, okay, ich arbeite in einer Firma und wir haben den Auftrag, eine Schreibtischlampe zu gestalten.
Ja.
Weil jetzt eine Schreibtischlampe.
Na, dann, also im Business Case ist es, denke ich, auf jeden Fall was intern genutzt wird, um zu inspirieren, Konzepte zu finden und so weiter. Ich weiß nicht, ob ich das tatsächlich dann auch präsentieren würde, genau diesen Prozess, aber ja, für diese Anfangsphasen im Designprozess, wie du
schnell sagst. Viele Varianten.
Viele Varianten, aber es ist wie ein Moodboard, was sehr zugeschnitten ist auf das Produkt, was man gestaltet, finde ich. Dafür eignet sich das sehr gut. Da kann man schnell verschiedene Stile ausprobieren. Ich meine, man muss es bedienen können und die verschiedenen Stile dann irgendwie auch benennen können und so weiter. Aber
interessant.
Das ist zumindest eine Möglichkeit, wie man das einsetzen könnte. Eine Persona bauen, ein Moodboard bauen. Das, also wie lange ich recherchiert habe in meinem Leben schon nach irgendwelchen Persona-Bildern in meinem Studium. Geht alles schneller, aber vielleicht ging das jetzt durch Stock-Images auch schon vorher schnell, ich weiß es nicht.
Interessant, also du siehst es eher als ein Werkzeug, was in den frühen Projektphasen eine Rolle spielt.
Ja.
Wie ist das mit, aber vielleicht bist du da auch gar nicht Profi drin, aber mit sowas wie Text-to-CAD oder Image-to-3D oder so eine Sache?
Ja, Image-to-3D gibt's schon, ist aber noch grottenschlecht. Und wenn das besser wird, dann hoffe ich drauf, weil dann erspare ich mir noch einiges an Arbeit im CAD.
Genau, und ich frage mich jetzt, ich hatte nämlich letztens andersrum, ich muss ganz oft längere Texte schreiben, das mache ich total gerne. Und also wirklich, mache ich wirklich sehr, sehr gerne. Meistens sind das irgendwelche Projektanträge, Konzepttexte und sowas. Und jetzt für eine Preiseinreichung, da gab es eine Einreichungsmaske und da stand hier 500 Zeichen, bitte deine Projektidee in 500 Zeichen. Und ich habe aber diese 10 Seiten Text. Und wo ich immer mich jedes Mal die ganzen letzten Jahre gequält habe, boah, jetzt muss ich das auf 500 Zeichen, oh nee, jetzt ist. Und das habe ich erst mit ChatGPT gemacht und gesagt, hier, mach mir das mal so. Ich habe denen das eingefüttert, das große PDF, und es hat das sehr gut gemacht. Es klang aber wack. Es hat irgendwie die Tonalität nicht so ganz getroffen, aber das war okay, weil es hat mir 80% der Arbeit abgenommen. Ich konnte einfach so, es ist jetzt schon mal da, kein weißes Blatt, vor dem ich sitze und keinen Bock habe, sondern ich konnte das dann, ich drehe hier nochmal ein paar Sachen um, ich gebe dir nochmal so ein bisschen Schnips den Text und fertig. Dann habe ich aber gemerkt, dann war ich so fertig damit, Das hat mich so viel, das war so eine Zeitersparnis, mega geil. Aber ich wusste danach nicht so richtig, was ich mit der gewonnenen Zeit machen soll. Also, weil das ist nämlich dieselbe Frage mit, dann sagst du ja auch, ja, dann muss ich nicht so viel am CAT sitzen. Aber was machen wir denn dann?
Oh, das, mit der Frage habe ich nicht gerechnet. Nach Hause gehen, Kaffee trinken?
Ja, schön gelamert, Zocko, Kaffeemaschine.
Also ich kann mir sehr viel vorstellen. Oder einfach noch eine Kaffeemaschine designen.
Ja.
Meinst du, dann wird man so überflutet, wird die Welt geflutet mit Dingen?
Noch vielleicht glaube ich noch nicht mal mit Dingen. Ich frage mich das ja wirklich, wenn wir dann sozusagen, jetzt haben wir diese Mehrzeit, so nutzen wir die auch wirklich dann dafür, dass wir dann nach Hause gehen und Kaffee trinken?
Nee, natürlich nicht.
Naja,
wir sind immer produktiver.
Ja, aber in was für einer Form werden wir produktiver, ne?
Das ist nur mein Handy, das blitzt.
Achso, das bin ich. ja, das ist vielleicht gar eine Sache, die man ausführlich diskutieren kann, weil das halt so noch so unklar ist. Aber ne, also auch die in der Automatisierungsgeschichte hat sich ja eigentlich super viel Arbeitszeit ist ja effektiviert worden und klar müssen wir jetzt nicht mehr 70 Stunden die Woche arbeiten und unsere, ne, aber so richtig die Vision, was wir mit dieser als Gestalterin und Gestalter mit dieser freien Zeit eigentlich anstellen. Weißt du, das ist, und ich habe das Gefühl, dass diese geile Arbeit, sich diesen ganzen Quatsch ausdenken, also mit Verlaub, diese Konzepte zu entwickeln und diese Bildwelten zu generieren, ja eigentlich eine originär gestalterische Aufgabe ist. Dafür werden wir ja geheiert. Ne? Und wenn wir jetzt aber, wenn das aber auch Mist, dass wir das jetzt hier in dem Podcast sagen, aber dass ja die Leute mitkriegen, das ist, die brauchen ja gar nicht 3 Tage dafür, um diese Bilder, um mir diese Bildwelten vorzustellen, sondern die machen das in einer Dreiviertelstunde, dann muss ich denen ja auch nur eine Dreiviertelstunde bezahlen.
Das ist der Punkt. Ich glaube, es geht gar nicht so unfassbar viel schneller. Es gibt eine Zeitersparnis, aber der Prozess, also es gibt trotzdem einen Prozess. Man muss den Prompt gestalten, weißt du? Mhm. Man hat ja nicht sofort den richtigen Prompt und man hat nicht sofort vielleicht, ja, da muss man sich auf jeden Fall finden oder da, von da aus geht man erstmal los. Mhm. Und dann dauert es schon auch, es kann auch schon ein bisschen dauern, bis man bei einem Ergebnis ist, womit man zufrieden ist. Mhm.
Ja.
Aber natürlich, die Zeit, es gibt auf jeden Fall eine Zeitersparnis. Also wie lange es sonst dauern würde, das alles zu bauen und zu rendern und so weiter. Definitiv. Aber ja, ich meine, die Tools verändern sich stetig. Also was vor 2 Jahren noch in Photoshop, um irgendwas freizustellen, das hat ewig gedauert. Ja. Und das ist jetzt... Und ich meine, da ringen wir uns jetzt auch nicht so richtig drüber auf oder diskutieren das tot.
Nee. Ich will auch. Ich weiß, das klingt dann immer so Doom-Talky, aber es ist. Ja, nee, ich glaube, diese Kompetenz. Es geht mir, glaube ich, um die Kompetenz. Ach so. Wenn wir nämlich sagen, naja, du hast es gerade sehr schön zusammengefasst. Naja, klar ist es ein anderes Werkzeug, das bedient man anders. Ne? Das ist die Ergebniswelten sind vielfältiger, der Kunde, die Kundin kann vielleicht nochmal viel schneller nochmal in eine Iteration reingehen, weil eben nicht alles nochmal komplett neu konstruiert werden muss, sondern eben Strong Variation und Prompt an, gehen halt nochmal so ein paar mehr Sachen. Ne? Und die Gestalterin, der Gestalter ist halt, muss eine neue Art der Gestaltung eigentlich lernen, nämlich das über eine beispielsweise eine Prompt-Textebene. Man kann das aber auch über mit Bildern, ich zeichne was und hau das rein und mach's irgendwie so. Ja. Da muss ja jeder seinen Zugang an der Stelle finden. Und es ist, glaube ich, auch, so wie du es mir vorhin ja beschrieben hast, du hast so gesagt, so im Nebensatz, das macht so süchtig. Das ist ja auch ein neues, attraktives Tool, was ja auch reizend ist. Um damit an der Stelle zu arbeiten. Und ja, am Ende ist es wahrscheinlich einfach das.
Aber es hört auch sehr schnell auf. Es ist ein Inspirationstool und es hilft vielleicht für die Konzeptentwicklung und als Inspiration, aber dann hört es ja schon auf. Mhm. So. Wenn es konkret wird, wenn es genau werden muss, wenn man präzise sein muss, kommt man ja bisher nicht umhin, das tatsächlich dann in CAD zu bauen, was auch immer, alles, was dann folgt. Also
hier hast du aber bei den, wenn wir zum Beispiel bei deinen Rahmen,
ja,
die von den Kaffeemaschinen sind, die, da lässt du dir die Bilder so, lässt du dir die Bilder produzieren und dann setzt du dich hin, ah, okay, so finde ich es geil, cool, und jetzt muss ich es aber nochmal ausmessen und jetzt muss ich alles nochmal irgendwie.
Na, dann geht es von vorne los sogar. Dann gehe ich, teilweise sketche ich dann auch, um das nochmal.
Ach, wie schön.
Also das sind Konzepte. Vom Konzepten zum Entwurf ist ja nochmal ein langer Weg, der dann auch nochmal ganz viele verschiedene Varianten kennt. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich glaube, ich merke im Gespräch mit dir, was mein Problem ist. Dass nämlich genau diese also in dem Design, im Designprozess, er hat ja verschiedene Phasen.
Mhm.
Und an Unterschied, und idealerweise arbeiten wir alle in Teams und deswegen, wir arbeiten ja alle in Teams und deswegen gibt es ja verschiedene Kompetenzen, die da zum Tragen kommen. Mhm. Ne? Es gibt die Leute, die können mega im Endsprint noch alles richtig bauen und es gibt Leute, die können das alles überblicken und dann gibt es aber Leute, die haben die geilen Ideen.
Mhm.
Und die das Team in so einen Vibe bringen, die das da reinschmeißen, die muss man ein bisschen in Ruhe lassen und dann kommen die aber mit einer Idee und dann machen die das.
Mhm.
So. Und ich glaube, meine Kompetenz ist genau diese Anfangsphase.
Mhm.
Ich kann noch bis zu einem bestimmten Grad mitlaufen, aber dann muss irgendjemand mir mal kurz unter die Arme greifen, weil mir dann die Puste ausgeht. So für so einen langen Prozess. Und dass aber jetzt genau diese frühe Phase so, ich sage jetzt mal, automatisiert wird, dass die so effektiv ist, dass es dafür, dass das so schnell geht. Das finde ich, da merke ich so ein bisschen, vielleicht ist da doch, kriegt da doch so eine Beklemmung.
Hm.
So, aber ich glaube, das ist dann so meine persönliche Meinung dazu. Weil ne, diese Produktentwicklungsprozesse, die interessieren mich eigentlich gar nicht. Also für mich in meiner Rolle in einem Team. Sondern ich bin ja genau diese Person da vorne und will eigentlich diesen Job haben, den die AI dann in dem Falle dieses Inspirieren, dieses Rausholen, diese Welten aufmachen.
Nee, aber man braucht eine Idee.
Mhm.
Wenn man die AI bedient.
Die braucht schon noch.
Nee, ja, natürlich.
Mhm.
Am Ende, man braucht erst eine Idee, die ja irgendwie auch fertig sein muss, gut sein muss. Und das dient ja einfach nur dazu, diese Idee zu visualisieren.
Mhm.
Das ist ja eigentlich nur ein ganz kleiner Schritt. Und wenn man das vorher gesketcht hat und dann sich irgendwie ein Material-Moodboard gebaut hat und ein Referenzbild genommen hat, kann man das jetzt eben, es wirkt zumindest so, als wäre es schon fertig, ist es aber nicht, was auch ein kleiner Fallstrick sein kann.
Mhm.
Vor allem, wenn man mit externen Partnern arbeitet, muss man wirklich aufpassen. Weil es ist bis dato ja tatsächlich nur ein Konzept, was aber schön visualisiert ist. Aber ja, man braucht die Vorarbeit davor. Du bist weiterhin wichtig.
Ha! Hervorragend. Damit würde ich ja am Ende sogar den ganzen Podcast abbrechen. Aber ich würde ja gerne noch mit dir über das Thema deiner Dissertation sprechen.
Mhm.
So viel Zeit ist noch. Vorher muss ich aber hier mal ganz kurz auf den Knopf drücken, weil das blinkt hier und ich glaube, ich muss bei der Speicherkarte mal kurz Platz schaffen. Deswegen haben wir eine kurze Pause. So, da sind wir wieder und wir sprechen darüber, dass du eine Doktorarbeit schreibst. Was ist dein Thema?
Mein Thema ist der Technologiedemonstrator, wie der gestaltet ist und das Ganze im Kontext von Wissenschaftskommunikation. Soll ich es erklären?
Ich bitte dich.
Okay. Also, Technologiedemonstratoren sind Artefakte. Ich beschreibe sie in diesem Kontext an quasi Nicht-WissenschaftlerInnen oft als eine Art Prototyp. Prototyp weiß jeder, was das ist.
Mhm.
Und diese Demonstratoren, diese Technologiedemonstratoren, die entstehen, die werden entwickelt von den WissenschaftlerInnen in der Technologieentwicklung, Forschung und Technologieentwicklung und werden quasi wie so ein Prototyp genutzt, um Technologie zu testen. Das ist ein Zweck von Demonstratoren. Der andere Und meiner Meinung nach, der Hauptzweck ist aber oft das Kommunizieren dieser Forschung, dieser Technologie oder was auch immer da gezeigt werden soll. Und so werden diese Demonstratoren also gebaut, um sie wem auch immer zu zeigen. Manchmal sind es Kunden, manchmal sind es die Forschungscommunity auf irgendwelchen Konferenzen, manchmal ist es auf einer Messe. So, und aber oft ist es inzwischen auch, zumindest in dem Feld, in dem ich in meinem Forschungsprojekt unterwegs bin, man zeigt diese Demonstratoren dann auch der Öffentlichkeit auf der Langen Nacht der Wissenschaften oder in was auch immer, irgendeiner öffentlichen Ausstellung, auf irgendeinem coolen Event, wo die Öffentlichkeit eingeladen ist. Und das ist meine Diss. Wie werden diese Demonstratoren erlebt im Kontext dieser, oder im Kontext mit der Öffentlichkeit, funktioniert diese Kommunikation? Was ist eigentlich das Ziel von Wissenschaftskommunikation? Was muss das alles erfüllen? Was bedeutet das für die Gestaltung des Demonstrators? Was bedeutet das wiederum für die Forschenden, die den bauen, die meistens keine Designer sind und so weiter?
Was ist ein Beispiel?
Der Eiffelturm. Ich weiß, es ist ein bisschen abgehoben, aber nee, es ist okay. Technically it is.
Oder wie die, jetzt fehlt mir heute Designgeschichte, warte. Hieß es der Kristallpalast? Nein, es gab doch mal so eine Weltausstellung, die ist dann abgebrannt, wo es um so ein, oder die Buckminster-Fuller-Kuppel in Montreal.
Früher waren es oft so Bauwerke, um zu zeigen, wie cool die Ingenieure des jeweiligen Landes sind, was sie alles können. Genau zur Weltausstellung oft. Und heute kennt man eher den Begriff Tech-Demo. Und zum Beispiel die Keynotes von Apple. Das ist eine einzige Demo. Ich habe lange keine gesehen, aber früher wurden dann ja immer, hier ist das erste iPhone, hat Steve Jobs dann die Kamera gehalten und dann lief da irgendwas. Das war alles geskriptet. Das war gar nicht das Echte. Das ist alles nur für die Show gewesen. Und bei Tech-Demos, also Demonstrations, muss man nochmal unterscheiden. Das ist ja eher so ein kleines Vorspiel schon fast und wenig interaktiv und eher so für so eine Audience gemacht. Der Demonstrator an sich, da geht es aber tatsächlich darum, dass die Individuen damit interagieren und damit was entsteht. Also diese Interaktion ist total wichtig, dieses Tangible. Man macht Wissenschaft, Technologie irgendwie begreifbar. Genau.
Und untersuchst du das auch, also redest du dann auch mit Usern? Also wenn du dann zum Beispiel, du bist dann bei einer Tech-Demo oder bei einer Demonstration dabei und dann redest du mit den Menschen, die das gestaltet haben oder entwickelt haben, den Entwicklern, den Gestaltern und dann aber auch die Leute, die zufällig bei der Langen Nacht der Wissenschaften dann da mit ihrem Beutel so vorbeikommen und dann gucken und dann fragst du die was? Was fragst du die?
Also es gab zwei verschiedene Untersuchungen. In der einen habe ich Demonstratoren eingesammelt, 28 Stück waren es am Ende, und die wurden dann in so einer kleinen Gruppe analysiert und da kam dann so ein kleines, schönes Framework raus, wo man schön sehen konnte, das sind die verschiedenen Designprinzipien, die hier angewandt wurden. So, das ist das eine. Und das andere war tatsächlich eine Untersuchung im Feld, also auf der Langen Nacht der Wissenschaften, auf, ich glaube, insgesamt 12 Events im Verlauf von einem Jahr, haben wir einen Demonstrator begleitet und der wurde beobachtet. Man hat die Zeit gestoppt, wie lange interagieren die Besuchenden mit dem, aber auch, das war natürlich folgendermaßen, die Beobachtung war quasi heimlich und man hat die Zeit gestoppt. Die Besuchenden wollten gerade gehen und dann spricht man sie an.
Wie ist es bei versteckter Kamera?
Genau. Ja. Das ist übrigens hier gerade eine Untersuchung und das wäre ganz toll, wenn du mitmachen würdest. Und hier ist der QR-Code zum Online-Fragebogen, den die auch direkt da vor Ort ausfüllen konnten. Long story short. Es war echt schwierig, in die Daten zu bekommen, weil der Fragebogen so lang war und weil auf einer Langen Nacht der Wissenschaft hat keiner Lust, dann noch, also 10 Minuten ist dann schon zu lang.
Ja, voll.
Ja, deswegen hat es auch so lange gedauert, an diese Daten zu kommen.
Du musst die Leute bestechen mit Drinks oder sowas.
Ja, ja.
Hier, du kriegst ein Bier, setz dich mal hin, mach das
genau.
mal.
Ja. Allein schon einen Stuhl. Ja. Also Stuhl und Tisch bringe ich auf jeden Fall das nächste Mal mit und auf jeden Fall Süßigkeiten oder genau Getränke. Genau, so was da für Fragen waren, ach, total viel. Also es ging grob gesagt um das Erleben des Demonstrators, wie sie den wahrgenommen haben, was sie aber auch von den Inhalten mitgenommen haben, ob sie das verstanden haben, ob sie das Gefühl haben, sie haben es verstanden. Es ging um die Einstellungen zu diesen Inhalten, aber auch zu Wissenschaft und Technologie an sich und natürlich dann noch so ein paar demografische Daten und genau.
Ja. Was war das für ein Ding? Mhm. Also das ist ja ein Objekt, das ist ja, ja. da, das ist ja... Es ist ja erstmal es selbst und dann steht es ja auch für etwas. Es ist demonstriert, ja. Mhm. Was war das?
Genau. Das war ein Demonstrator, der einen möglichen Use Case des taktilen Internets demonstriert hat.
Das klingt super kompliziert.
Taktiles Internet ist Internet, was so schnell ist wie der menschliche Tastsinn. Wir reden hier so über Stichwort 5G, 6G. Internet von morgen. Mhm. Und dadurch, dass das so schnell ist, ermöglicht das ganz andere Anwendungen, die jetzt noch nicht möglich sind. Zum Beispiel...
Aber das Internet ist doch jetzt schon total schnell.
Ja, geht aber noch schneller. Und sicherer. Okay. Es geht immer um Schnelligkeit, aber auch um wie sicher es ist, wie sehr es reliable ist. Es ermöglicht nämlich in quasi oder in gefühlter Echtzeit ein Feedback zu geben. Und das ist wichtig, zum Beispiel im medizinischen Kontext, wenn ein Chirurg in New York irgendjemand in Melbourne oder was weiß ich operiert. Und da ist dieses haptische Feedback total wichtig, damit da nicht aus Versehen die...
durchgeschnitten wird.
Irgendwas durchschneidet, was man nicht durchschneiden soll. So, zum Beispiel. Aber es gibt auch noch 1000 andere Einsatzmöglichkeiten. Und einer, der total nah ist am Leben von... Jugendlichen zum Beispiel ist eben Surfen lernen und das haben wir gemacht. Wir haben also diesen Use Case Surfen lernen genommen und so ein Smart Suit ausgedacht, der eben equipped ist mit dieser Technologie, der die Bewegungen trackt des Surfers im Wasser und direkt in Echtzeit Feedback gibt. So, dass der.
Bist du im Wasser dann auch?
Wie bitte?
Also der Demonstrator...
Nein, warte. So, diesen Smart Suit gab es natürlich noch nicht. Es gab nur die Idee des Smart Suits und um den zu demonstrieren, haben wir ein Surfbrett gebaut und so ein kleines Spiel draus gemacht. Da konnte man sich auf so ein wobbly Surfbrett stellen. Man wurde von so einer Kinect getrackt und konnte dann dem Avatar steuern. Und dieser Avatar hatte den Smart Suit an. Also war so ein bisschen um die Ecke gedacht. Das haben wir da gezeigt. Und dann gab es immer mal dieses Spiel. Und dann wieder wurde dieser Smart Suit vorgestellt mit seinen Funktionen und so weiter. Das sollte so für eine junge Zielgruppe für dieses Thema begeistern oder erstmal in Kontakt bringen überhaupt.
Und warst du in dem, jetzt ist es natürlich, du bist einerseits in dem Demonstrator Produktion und Gestaltung involviert gewesen und gleichzeitig aber auch in der Beforschung. Mhm. Also ist es formative Evaluation gewesen? Also habt ihr gleichzeitig das, was du dort schon aus den Gesprächen mit den Beobachtern herausgefunden hast, in den Entwicklungsprozess einfließen lassen? Oder war das einmal fertig und dann habt ihr es immer wieder durchgetestet, wie die Leute das wahrnehmen?
Mhm. Die Version mit dieser großen Studie, die war tatsächlich fertig. Die haben wir nicht nochmal angefasst. Wir waren froh, dass wir so weit gekommen sind. Es gab viele Versionen auf dem Weg, die nicht so robust waren, nicht so interaktiv waren, alles Mögliche. Demonstratoren sind meistens wenig robust. Die gehen total schnell kaputt. Deswegen brauchte ich da einen Demonstrator, den man einfach auf- und abbauen kann, der nicht kaputt geht und so weiter und so fort. Das waren so ein bisschen die Anforderungen.
Interessant.
Das Coole ist aber, dass ein Ergebnis dieser Studie war, eine Reduzierung des Fragebogens. Das heißt, ich habe jetzt eine ganz kurze Version davon und zukünftige Studien haben es deutlich einfacher, Menschen ranzuholen. Und vor allem auch diversere Menschen, weil nur die den Fragebogen oder eher die den Fragebogen bis zu Ende ausgeführt haben, die beispielsweise einen Uni-Abschluss haben. Im Vergleich. Mhm. Also so 50% sind das in meinem Sample. Das ist zu viel. Mhm. Deswegen, um noch bessere Daten zu kriegen, muss der auf jeden Fall kürzer sein und man braucht Incentives und so. Ja.
Weil du gerade gesagt hast, dass also der Eiffelturm, der ist ja sehr robust.
Und nicht so interaktiv.
Kannst du naja, aufgehen?
Naja, okay. Come on. Ja, ne? Also, das ist vielleicht doch ein schlechtes Beispiel.
Ich finde, das ist ein, ich würde nochmal sagen, dass in Demonstrator ist der stärker durch Betrachtung zu erfahren als vielleicht ein Prototyp?
Also, nee, durch Erleben. Man muss ihn tatsächlich, man kann eigentlich immer, ein Demonstrator zeichnet aus, dass man da irgendwas dran machen kann. Ach so, ich war noch gar nicht fertig mit der Introduction. Also der Demonstrator, das Objekt, hat Eigenschaften von einem Prototypen, das hatte ich schon gesagt, er testet, aber auch von einem Exponat. Also so, denk mal an so ein Science Center, was voll ist mit Exponaten, die nur funktionieren, weil man da dran irgendwas machen kann. Man kann da irgendwas regeln, man kann da irgendwas drücken, man kann mit dem Körper sich reinstellen, irgendwas passiert. Das haben Demonstratoren auch total oft. Also dieses Tangible Interaction, aber auch dieses Embodied Interaction, dass man mit dem ganzen Körper, wie jetzt bei diesem Surf-Demonstrator, interagiert, hat er total oft. Deswegen ist es ein Objekt, was so zwischen Prototyp und Exponat, ich finde sogar ein bisschen stärker an Exponat, ans Exponat rangeht.
Aber es ist nicht auf diese Sturdiness hin entwickelt und gebaut. Also, aber das ist ja total interessant, dass ein Demonstrator hat eine andere Halbwertszeit, also du kennst dich damit, was die Frage ist, hat ein Demonstrator gegebenenfalls eine andere Halbwertszeit als ein Exponat?
Ja, na klar. Also Demonstratoren kommen aus dem Labor. Die kommen einfach direkt aus der Forschung. Die werden von Forschenden entwickelt, um diese Technologie meistens anderen Forschenden zu zeigen. Aber dann wird der Demonstrator irgendwie für was anderes benutzt, nämlich für die lange Nacht der Wissenschaften oder so. Exponate werden ja ewig lang fertig gestaltet für das Museum. Und da sind die dann auch ultra robust. Deswegen,
sollen sie sein.
Theoretisch, genau. Deswegen, ja, das stimmt. Aber es ist zumindest fertig gestaltet im Sinne von der Fidelity. Nicht so wie ein Prototyp, das kann ja ein Papierding sein. So ist der Demonstrator nicht. Der ist eigentlich schon hohe Fidelity, sieht fertig aus, ist aber meistens technisch einfach noch nicht so ausgereift, dass der lange hält. Das ist eher das Problem.
Warte kurz, ich frage nochmal, ich versuche die Frage kurz und knackig zu stellen. Welchen Benefit hat diese Forschung, dass du das als Gestalterin machst, und warum macht das keine Soziologin?
Ich habe es mit einer Soziologin zusammen gemacht, diese eine Studie zumindest. Ich bin in einem sehr interdisziplinären Forschungsprojekt und bin auch super dankbar drüber. Warum macht das eine Gestalterin? Naja gut, man muss erstmal das Erleben des Demonstrators verstehen, um Rückschlüsse auf das Design machen zu können. Ich habe jetzt nur einen Demonstrator untersucht. Das Ziel war eigentlich, von diesem einen Demonstrator 4 verschiedene Versionen zu evaluieren, zu untersuchen, die dann sich so leicht unterscheiden, damit man Rückschlüsse auf das jeweilige Designmerkmal machen kann. Dazu kam es leider nicht. Haben wir nicht geschafft. Es war zu schwierig, in diese Daten zu kommen. Das muss jemand anders machen. Genau. Aber weil die Frage noch nicht beantwortet, noch weiter?
Nö, ich frage mich, ob das, also, weil ich frage jetzt tatsächlich so ein bisschen spitz. Also, wieso muss ein Gestalter sich oder eine Gestalterin sich mit diesen Fragen auseinandersetzen und welchen konkreten Beitrag leistet sie zum eigentlichen Ergebnis? Also, warum hätte das nicht auch, also, warum kann das nur eine Gestalterin diesen Erkenntnisweg beschreiten, um dann eigentlich, das ist ja noch nicht klar, was rauskommt am Ende, aber zu dem Ergebnis kommen. Und hätte das nicht auch eine Ingenieurin, ein Soziologe, ein Ethnograf, eine Verhaltenswissenschaft, behavioristische irgendwas machen können?
Theoretisch bestimmt. Aber ich Ich gucke natürlich aus meiner Perspektive drauf. Ich habe dieses Demonstrator-Erleben-Modell und damit auch das Messinstrument natürlich aus der Designperspektive entwickelt. Und das bedeutet, es wird zum Beispiel unterschieden zwischen, also das ist jetzt im Bereich User Experience Research, zwischen der Wahrnehmung von pragmatischen und hedonistischen Merkmalen. Also wie nimmt er die Usability wahr, weiß der, wo der hier drücken muss und so weiter. Oder das Hedonistische wäre dann, findet er das cool?
Ease of use, joy of use.
Siehste? Genau.
Und ich glaube, man sagt hedonisch, oder? Ja. Ja, darf man das? Es gibt die hedonistische internationale und das ist nicht die hedonische.
Ja, sorry, okay. Ist okay. Ich bin immer im Englischen unterwegs und dann fällt es mir manchmal schwer, diese Begriffe zu übersetzen. Ist okay. Aber instrumentell und nicht instrumentell kann man auch sagen.
Ja. Jetzt kommt eine fiese Frage. Das musst du ja, das ist ja eine. Nö, ach, die ist, glaube ich, gar nicht so fies. Das ist ja eine Doktorarbeit. Das heißt, du musst dann ein Buch, einen Text, langen Text verfassen. Und wie lang ist der Text dann? Und ist das dann so eine, so Times New Roman, anderthalb Buchstaben, Zeile mit hier irgendwie 11 Punkt?
Nee. Ich bin ja zum Glück Dr. Ing. Und die Ingenieure müssen nicht so viel schreiben.
Es ist wie practice-based.
Auch nicht, aber es ist irgendwas damit in der Zwischen. Okay. Nee, ach, das ist so, sind so 100 Seiten. Es ist voll okay, es ist voll machbar. Weniger ist mehr, sagt mein Professor. Von daher.
Okay.
Ja, voll gut. Es ist voll okay.
Und gerade als wir hier diese SD-Karte wechseln mussten, hast du gesagt, dass du froh bist, dass ChatGPT vor 2 Jahren noch nicht erfunden wurde, weil du ich kann es gar nicht mehr so richtig zusammenfassen, weil du Angst hattest, dass man das dann zu viel benutzt. Mm. Und du hast gesagt, das wäre dann keine gute wissenschaftliche Praxis. Mm-hmm. Kannst du das nochmal erläutern, was du damit meinst?
Ja. Ja, also es gibt natürlich auch für WissenschaftlerInnen eine Reihe an Tools, die, also ChatGPT wäre jetzt eigentlich gar nicht dabei. Mm-hmm. Das nehme ich, wenn dann vielleicht zum Revisen von Textstellen. Aber sowas wie Consensus zum Beispiel ist ein Tool, welches so eine Literature Review quasi durchführen kann. Man kann dann einfach eine Frage eingeben und dann kommt die Antwort, schön strukturiert, mit allen möglichen Quellen.
Weil du vorher den Text reingeschmissen hast?
Nee.
Du sagst hier, lies mir...
Ich sag, was ist ein Demonstrator und dann geht's los. Er gibt mir alle möglichen Quellen und so weiter. Und... Ja,
wieso ist es so? Und jetzt sagst du, es ist unwissend. Also, was ist das Problem?
Naja, ich meine, es ist schon okay, man kann es benutzen, es ist jetzt auch nicht ganz schlecht. Aber man muss die Quellen überprüfen. Das heißt, man muss dann jede einzelne Quelle, da steht dann irgendwie irgendein Satz, dahinter die Quelle. Und dann, das muss man jeweils, muss man die Quelle angucken. Passt das wirklich? Was ist das für eine Quelle? Steht das da wirklich drin, was der mir da gesagt hat? Und das ist halt manchmal auch so mittelgut, was der einem
das gibt. Ist mehr Controlling als Research.
Ja, kann man so sagen. Ja, am Ende muss man das ja auch machen, wenn man selbst auf die Suche geht. Aber ich bin einfach froh, dass es diese Tools noch nicht gab, um nicht verleitet zu werden, diese Tools zu benutzen, ohne das zu kontrollieren, ohne da besonders umsichtig zu sein und so weiter. Kommen schon auch andere Ergebnisse raus, ist einfach so.
Ja, um den Bogen zu schlagen, ist dann aber das Einsetzen von Midjourney in so gestalterischen Research-Projekten, wie zum Beispiel in frühen Ideation-Phasen, dann schlechte gestalterische Praxis? Das tut mir so leid, das klingt so gemein, aber ich meine es gar nicht so. Aber ich würde so ein bisschen, also ich möchte eigentlich gucken, gibt es dann eine Vergleichsebene oder ist das so anderer Planet, anderes Universum? Weil du ja auch nicht guckst, wo sind welche Ressourcen? Wo sind deine Quellen für die, wo auf welches Datenset greift das zu? Wo holt sich das eigentlich, was wird hier eigentlich reproduziert? Also ich will gar nicht so deep da rein.
Ja, du gehst jetzt in diesen Vergleich Wissenschaft und Designprozess, ne?
Vielleicht ist es
gar nicht. Ich weiß gar nicht, manchmal gibt es Ähnlichkeiten, manchmal aber auch nicht. Und in dem Fall würde ich sagen, Design kann ruhig super fuzzy sein und von allen möglichen Ecken und Enden sich Inspiration holen und egal woher die kommt, egal ob das geprüft wurde, whatever, da geht's ja um nichts. Da geht es um Inspiration. das ist was anderes als in der Wissenschaft, würde ich sagen. Ja. Und das ist auch, ich glaube, man muss die Tools einfach nur ordentlich benutzen jetzt in der Wissenschaft, wobei wahrscheinlich als Designer auch, Designerin auch.
Und damit lassen wir es.
Okay, ja. Ja.
Cool, Tina, vielen Dank. Hat Sehr Spaß gerne. Gemacht.
Danke für die Einladung.
Guck mal, was ich hier noch so auf meinem Zettel stehen habe. Nö. Warte, nö. Alles cool. Liebe Zuhörer, vielen Dank. Das war eine weitere Folge des Hurra Hurra Podcasts. Für alle, die es bis zum Schluss durchgehalten haben, Gratulation. Wir hören uns in der nächsten Folge. Und damit drücke ich auf den roten Knopf.
Hurra Hurra. Ein Design-Podcast der Burg.